Ja, wir sind so dankbar, dass wir ganz sicher sein dürfen. Wir kennen den sichersten Platz auf dieser Erde. Es gibt kaum mehr sichere Plätze auf dieser Erde. Das ist uns bewusst geworden mit diesem aktuellen Geschehen. Und wir sind da als Kinder Gottes nicht erstaunt über das, was passiert. Wir wissen es genau, dass es so kommen wird, dass es weitergehen wird. Wir sehen auch, wie Kim schon angedeutet hat, die Zusammenhänge. Ja, es ist so, dass es einfach weiter so gehen muss. Wir können das nicht verändern. Das Wort Gottes sagt uns, wie sehr soll es euch eine Motivation sein zu einem heiligen Leben, wenn ihr diese Dinge seht, damit ihr das sozusagen beschleunigt und dem Tag Gottes entgegengehen könnt. Wir wissen ja, es gibt ein biblisches Prinzip, eine Lehre, dass das Böse wenn sich Böses und Gutes vermischt, dann wird immer das Gute den Kürzeren ziehen. Aber wenn das Gute innerhalb des Bösen sich auf Gott ausrichtet, sich klar absondert, kompromisslos absondert, dann wird dieses Gute was tun? Das Böse aufhalten. Das Böse noch zurückhalten. Und darum, wenn wir ein heiliges Leben vor Gott führen, uns die Kraft dazu schenken lassen, uns hingeben, dann wird es noch aufhalten, dass noch Menschen zum Glauben finden können. Und dann wird die Zahl irgendeinmal voll sein und dann kommt der Zorn Gottes. So können wir das beschleunigen, weil wir dazu beitragen, mit unserem Gehorsam, dass die Menschen noch dazukommen, die Gott hinzufügen möchte. Ich möchte den zweiten Teil jetzt noch mit euch anschauen über dieses Beispiel aus dem Alten Testament zum Thema Absonderung. Dieses schlechte Beispiel des Königs Josaphat. Ein guter Mann mit schlechten Beziehungen. Wie wir das im 1. Könige 22 lesen. Josaphat, er war ja Sohn von König Asa. König Asa hat lange regiert in Juda. Nachdem sich das Reich geteilt hat nach Salomo, als Gericht Gottes kam es zur Teilung, war ja zuerst in Juda Rehabeam König. Nach ihm für wenige Jahre, 3 Jahre glaube ich, der Abia. Und nach Abia kam Asa. Asa hat eine lange Regierungszeit von über 40 Jahren gehabt. Und er war eigentlich auch ein guter König. Er tat vieles, was Gott wohlgefällig war. Aber ganz ähnlich wie nachher sein Sohn Josaphat, ist er doch immer mehr Kompromisse eingegangen. Wie denn? Durch falsche Beziehungen. Zum Beispiel, ist klar, zwischen den beiden Reichen, Israel und Juda, war Krieg. Seit diesem schrecklichen König Jerobeam dem Ersten, diesem überaus gottlosen König. Es musste Krieg sein, weil in Juda war doch noch viel mehr Gottesfurcht vorhanden. Und es konnte nicht sein, dass sich die beiden verstehen würden. Und da war Krieg. Und Asa hat sich, plötzlich ist er auf die Idee gekommen, ich suche mir Hilfe, ausgerechnet bei Syrien, bei Aram, bei König Ben-Hadad. Und hat sich mit ihm verbündet gegen Baesa, den König von Israel. Wie kommt der gute Mann auf eine solche Idee, dort Hilfe zu holen? Und das hat sich leider fortgesetzt, auch im Leben von Josaphat. Er war 35-jährig, als er König wurde. Er regierte im Jahr 872 ungefähr bis 848, also 25 Jahre. Wir lesen noch einmal kurz die Beschreibung seines Königstums, den Anfang wenigstens von im 2. Chronike 17. 2. Chronike 17 überfliegen wir ein paar Verse. Da steht eben, dass Josaphat König anstelle von Asa wurde, als Asa starb. Beziehungsweise wir wissen, dass sie sogar eine Zeit lang gemeinsam regierten, wie das oft der Fall war, etwa 3-4 Jahre oder so haben beide regiert. Das war nicht selten so, dass der Nachfolger schon mit auf den Thron kam, auch wenn der Vorgänger noch lebte. Und im Vers 3 steht dann da, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Und darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und Vers 6, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Und dann lesen wir diese bemerkenswerte Tatsache, dass er Leute aussandte, Priester, Leviten aussandte, um das Wort zu verkünden in Juda, um das Volk das Wort Gottes zu lehren. Und als Folge davon, Vers 10, kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sobald der Mensch Gott gehorsam ist, sobald er sich ihm zuwendet, sofort segnet Gott. Wie sehen wir das immer wieder, gerade bei seinem Volk im Alten Testament? Sie konnten sündigen, rebellieren gegen ihn. Und er war langmütig. Lange, lange Zeit ließ er sie gewähren, warnte und warnte, bis er dann den Zorn ausgießen musste. Und sobald sie sich demütigen, wir sehen es sogar bei diesem gottlosesten fast aller Könige, Ahab. Er hat sich einmal kurz gedemütigt und Gott hat ihn sofort gesegnet. Was für ein Gott, dem wir dienen. Und auch da geht der Segen, den Josaphat erfahren hatte. Und dann diese tragische Wende im Kapitel 18, Vers 1. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Er verschwägerte sich mit Ahab. Was für eine enge Beziehung ist das? Er hat die Verwandtschaft mit diesem König Ahab gesucht. Und wie mich Yves das letzte Mal richtig darauf aufmerksam gemacht hatte, es war nicht so, dass seine Tochter Ehefrau von dem Sohn Ahabs wurde. Es war umgekehrt. Der Sohn von Ahab, der Sohn von Josaphat heiratete die Tochter Ahabs und Isabels. Was für ein Ausgangspunkt schon nur. Und wir wissen, diese Frau, die Athalia, was nachher mit ihr noch war. Und der Josaphat hat diese Entscheidung getroffen, sich in diese Beziehung einzulassen. Er begann so gut. Er war einer von Judas besten Königen, Josaphat. Aber nachdem er eben groß geworden war, wollte er sich nicht mehr heiligen für Gott. Er wollte sich nicht mehr absondern vom Bösen und von den falschen Beziehungen. Er hat das sogar noch so formuliert, er wollte etwas Gutes tun damit. Wie heuchlerisch. Er wollte etwas Gutes tun, indem er gegen Gott schlechte Beziehungen einging für gute Zwecke. Das war ein katastrophaler, fleischlicher, gottloser Entscheid von Josaphat, sich mit Ahab zu verschwägen. Sein Argument war, es gibt Frieden und Sicherheit zwischen den zwei Völkern, zwischen Juda und Israel. Es wird zum Frieden, tatsächlich, es war so. Und sein Sohn, der Jehoram oder Joram, wie er genannt wird, könnte ja in der Familie Ahab etwas Gutes bewirken. Vielleicht kann er sie zum Guten beeinflussen, wenn er diese Tochter von Ahab und Isabel heiratet. Das war seine innere Rechtfertigung, um einen falschen Weg, frontal gegen das Wort Gottes zu gehen. Wie sehr kommt uns doch das bekannt vor, auch in unserer Zeit. Ahab wollen wir auch kurz noch einmal charakterisiert hören vom Wort Gottes in 1. Könige 16. Nachdem über seinen Vater Omri schon furchtbare Dinge standen, dass er böse war in den Augen des Herrn und dass er schlimmer war als alle vor ihm, also sogar schlimmer als der Inbegriff des bösen Königs, nämlich Jerobeam dem Ersten, der immer wieder angeführt wird als Vergleich. Schlimmer als er war Omri. Und dann sein Sohn Ahab, von ihm steht im Vers 30, Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und der Höhepunkt war, dass er sogar, sagt das Wort Gottes, sogar so eine Frau heiratete wie die Isabel, die Tochter Et-Baals, des Königs der Zidonier. Dass er diese Frau heiratete. Und damit war sein Schicksal vom Bösen zum noch Böseren war besiegelt mit dieser Frau. Und zu diesem Ahab knüpfte Josaphat eine solche enge Beziehung. Ja, ich gebe deiner Tochter meinen Sohn. Der Mann verlor dadurch, Josaphat verlor dadurch sein geistliches Unterscheidungsvermögen, wie wir auch gleich sehen werden. Er begann so im Segen und er endete so unrühmlich, der Josaphat. Er gehörte zu jenen Königen, die den Zorn Gottes herausfordern. Wenn wir schlechte Beziehungen eingehen oder weiterführen, werden sie aus uns früher oder später das machen, was diese Beziehungen selber sind. Es ist ein geistliches Gesetz im Wort Gottes. Es ist schlussendlich das Gesetz des Sauerteiges. Und so hören wir heute ja diese Botschaft. Lasst uns doch alle zusammen vorwärts gehen und zusammen kämpfen für die Sache Christi. Was für eine verführerische, humanistische Haltung. Wir müssen als Christen zusammenstehen, dürfen uns nicht isolieren, absondern, wenn wir bestehen wollen. Ja, wer bewahrt uns denn in dieser Welt? Ist es irgendeine große Masse von Christen, die uns bewahrt? Weil wir zu dieser Masse gehören, wo alle aufgefordert sind, Kompromisse und Abstriche am Wort Gottes zu machen, um zusammen möglichst groß zu sein und Einfluss zu haben auf diese Welt. Ist das, was der Herr Jesus gesagt hat, uns bewahren wird bis am Schluss? Nein, das Gegenteil. Das Bleiben an ihm, das Bleiben am Wort. Ohne Kompromisse, durch alle Verfolgungen hindurch. Das ist das, was uns bewahrt. Seine Kraft wird dann uns bewahren, dass wir am Ziel ankommen. Das Wort Gottes warnt an unzähligen, wirklich fast unzähligen Stellen vor falschen Beziehungen und vor Kompromissen. und aus zwischenmenschlichen Gründen Kompromisse einzugehen, aus Menschenfurcht von Gottes Wort und seinen Geboten abzuweichen, bedeutet schlussendlich, den Herrn und sein Wort zu verleugnen. Und Paulus schreibt Timotheus eine erschreckende Aussage, Vers über das Verleugnen. Wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Aber wenn wir verleugnen, werden wir auch verleugnet werden. Wir kennen so viele Stellen, die in die gleiche Richtung gehen. Psalm 1, Vers 1. Glücklich, gesegnet der Mann, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Und so weiter. Sprüche 4,14 wollen wir rasch aufschlagen. Sprüche 4, Vers 14. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Josaphat kannte diese Stelle. Das war vorhanden, das Wort Gottes, von seinem Vorvorvater Salomo. Begib dich nicht auf den Weg des Gottlosen. Und so durch die ganzen Psalmen hindurch, immer wieder diese Aussage im Neuen Testament. 1. Korinther 15, 33. Schlechte Beziehungen verderben eine gute Gesinnung. Galater 1, 10. Paulus sagt, wenn ich noch der Menschendiener wäre, so wäre ich Gottes Diener nicht. 2. Timotheus 3, 13. Und böse Menschen werden es immer schlimmer treiben und sie werden sich verführen lassen und andere verführen. Und so weiter. Viele Stellen. Und wir merken, dass es eigentlich fehlende Gottesfurcht ist, die dazu führt, dass wir Menschen wichtiger nehmen als Gott. Das ist fehlende Gottesfurcht. Und letztendlich bedeutet es, wieder das Gleiche, Gott zu verleugnen. Gott zu verleugnen. Wenn wir Menschen wichtiger nehmen als Gott und deshalb Kompromisse machen mit dem, was Gott uns aufträgt, verleugnen wir ihn. Wir schlagen wieder 1. Könige 22 auf. Ich lese Verse 1 bis 3, wir wollen das noch einmal kurz zusammenfassen. Und sie blieben 3 Jahre lang ruhig. Gemeint ist die Kriegsschauplätze zwischen Israel, dem Nordreich, und den Syrern oder Aramäern. Und es gab keinen Krieg zwischen Aramäern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel hinab. Wir haben diese geistliche Bedeutung davon gesehen. Dieser Abwärtspfad des Josaphat. Was kommt diesen guten König an, hinabzuziehen zu Ahab? Und der König von Israel sprach zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram? Warum sagt er das jetzt gerade, wenn er Besuch von Josaphat erhält? Ist ja klar. Josaphat kann mir helfen. Und wir ziehen und erobern unseren Ort in Gilead wieder zurück von den Aramäern. Und er sprach zu Josaphat, Vers 4, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Und Josaphat sprach zum König von Israel, ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie dein Volk. Meine Pferde seien deine Pferde. Wir haben gesehen, diese schlimmste, dümmste Aussage des Josaphats in seinem ganzen Leben. Die dümmste Aussage, die ein gläubiger König, sagen wir einmal, überhaupt machen kann. Wenn er sagt, dass er sein will wie Ahab, wie kommt er darauf? Er will sein wie Ahab. Aber auch sein ihm anvertrautes Volk will er mitführen. Dieser Verführte wird zu einem Verführer. Sein ganzes Volk will er mitnehmen und sein wie Ahab und wie dessen Volk. Seine ganze Kraft, die Pferde, stellt er Ahab zur Verfügung. Stattdessen hätte er doch eine völlig andere Antwort dem Ahab geben müssen als diese, auf diese Frage. Vers 5 bis 8. Und Josaphat sprach zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen. Wir wissen, was das für Propheten waren. Propheten der Astarte. Und vielleicht hat es noch einige übriggelassene Baalspriester, wenn der ein oder andere entkommen konnte dem Gericht von Elia. Das waren diese Propheten. Soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf und der Herr wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Was für eine dumme Frage wieder von Josaphat. Auch schon die Idee, Ahab solle jetzt einmal den Herrn fragen. Was für eine Pseudogeistlichkeit von Josaphat. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat: Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann. Und ich liebe ihn. Aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Micha ist sein Name, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete: Der König rede nicht so. Ich hasse ihn. Wisst ihr, Ahab ist der Stellvertreter Satans. Ahab ist Inbegriff des Bösen. Das zeigt uns das Wort Gottes ganz genau. Und dies ist eigentlich der Ausspruch Satans. Ich hasse ihn. Ja, wen hasst er denn? Ihn. Den Herrn aller Herren. Den Christus. Und ihn, seinen Leib. Seinen Leib. Ich hasse ihn. Diese Aussage ist heute genauso aktuell wie damals. Die sagt er immer noch. Ich hasse ihn, den Leib des Herrn in dieser Welt. Tausende von Menschen versammelt aus Israel, inklusive der Gläubigen aus Juda mit ihrem König. Und von Ahab wird nur einer gehasst. Nur einer wird gehasst. Und das ist Micha, der Prophet des wahren, einzig wahren Gottes. Wie erinnert uns doch das an unsere Situation? Die evangelische Weltallianz. Sie haben eine ungeheure Toleranz entwickelt. Auch zu den Weltreligionen. Immer mehr aus der Weltevangelischen Allianz sind im Parlament der Weltreligionen vertreten. Aber einen hassen sie. Eine Gruppe hassen sie. Und ebenso das Parlament eben der Weltreligionen. Ich möchte auch noch kurz zitieren daraus. Eine dieser Aussagen an diesem jetzt kürzlichen Parlament in den USA. Da wurde gesagt, die wahren Dschihadisten, die man bekämpfen und verurteilen muss, sind diejenigen, die auf die Exklusivität der biblischen Aussagen pochen. Das sind die eigentlichen Dschihadisten, die sagen, es gibt nur einer, der da der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wer nicht durch ihn eingeht zu Gott, wird im Feuersee landen. Das sind die eigentlichen Dschihadisten. Das war eine der Aussagen an diesem Weltparlament. Dazu wurde genickt von Lutheranen, von Methodisten, von anderen Evangelikalen, von Emerging-Predigen. Vers 10. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, in königlichen Gewändern gekleidet, auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Was für ein Kongress! Was für ein Riesenkongress! Wie viele solche Kongresse haben wir schon gesehen in den letzten Jahren? Und ein nächster steht kurz bevor. Expo 2015 in Luzern. Genau, so ein Kongress. Da werden sie sitzen auf ihren Thronen. Diese Stars. Sei es nun der Weltcharismatiker Brian Houston von Hillsong. Oder sei es der Prediger des Papstes aus dem Vatikan, Cantalamessa. Sie werden sitzen auf ihren Thronen und das ganze Volk zu ihren Füßen. Und es wird geweissagt werden. O Josaphat, warum sitzt du dort auf diesem Thron, anstatt zusammen mit Micha im Gefängnis des Ahab. Vers 11 bis 13. Und Zedekia, der Sohn Kenaanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ein Götzenpriester. Wir können ihn uns gerade vorstellen, so wie ein Wikinger, muss er ausgesehen. Zwei Hörner auf dem Kopf. Und der sagt dem Ahab, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilad. Und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Rede Gutes. Vers 14 bis 17. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt. Ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Merken wir diesen durchtriebenen Ab. Er wusste ganz genau, was richtig war. Er hat sofort erkannt, dass Micha ihn auf die Schippe nimmt. Sofort erkannt. Jetzt antwortet Micha nach dem Wort des Herrn. Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Wir wissen, was das heißt. Sie haben keinen Herrn mehr. Ahab wird umkommen. Und jetzt sind sie verführt, zerstreut, in die Irre geleitet. Ohne Hirten. Der Herr Jesus hat genau dieses Wort aufgenommen. Als er gesagt hat, wir sollen den Herrn der Ernte um Arbeiter bitten in seine Ernte. Und es jammerte ihn, als er das Volk sah, die wie eine zerstreute Herde ohne Hirten waren. Können wir nachempfinden, was unser Herr empfindet, wenn er die heutige religiöse Welt sieht, die heutige evangelikale Welt sieht, diese heutigen Kongresse sieht, was er nachempfindet? Vers 18, da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses. Die Dummheit Ahabs quillt ihm zu jeder Öffnung heraus. Zuerst klagt er ihn an, du sollst mir nichts als die Wahrheit sagen. Und wenn er ihm die Wahrheit sagt, habe ich nicht gesagt, dass er mir immer nur Schlechtes sagt. Aber seien wir auf der Hut, prüfen wir uns selbst. Wenn Gottes Wort uns ins Leben spricht, wenn vielleicht Geschwister uns ins Leben reden, zu heiklen, wunden Punkten in unserem Leben. Wie reagieren wir, wenn sie uns die Wahrheit sagen oder vielleicht verzweifelt versuchen, die Wahrheit verständlich zu machen? Wie reagieren wir? Vers 19 bis 22. Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Es gibt ganz wenige Ereignisse in der Bibel, wo der Herr uns schauen lässt, was im Himmel passiert, das, was vor unseren Augen sonst völlig verborgen ist. Wenige solche Ereignisse. Und wir sehen, was für eine Signifikanz diese Sache da hatte mit Josaphat und Ahab. Dass wir in den Himmel hineinschauen dürfen und hören dürfen, was im Himmel, im Verborgenen, im Jenseits darüber verhandelt wurde. Ist das nicht erstaunlich? Lügengeister, von Gott zugelassen. Sie haben sich multipliziert in unserer Zeit. Ich bin überzeugt, es gab keine Zeit der Menschheit, wo so viele von Gott zugelassene Lügengeister unter seinem Volk zugelassen wurden. Wenn wir kurz aufschlagen, 2. Thessalonicher 2, Vers 8 bis 12. Wo so konkret unsere Zeit beschrieben wird. Diese Zeit, diese Übergangszeit, wo das Kommen des Menschen, der Sünde, des Antichristen vorbereitet wird. Das ist die Zeit, in der wir leben. Man darf diese Stelle nicht missverstehen und meinen, das komme erst. Das hat begonnen. Wenn das steht, in Vers 8, das Endergebnis, dass wenn der Herr Jesus kommt, der diesen Gesetzlosen mit dem Hauch seines Mundes wegblasen wird, verzehren wird. Und dann in Vers 9, eben er ist gemeint, der Antichrist, dessen Kommen, und das ist jetzt unsere Zeit. Das griechische Wort meint, das, was vorbereitet werden muss, damit er dann erscheint, auftritt, wahrgenommen wird, öffentlich wird. Sein Kommen, das, was vorher ist, der rote Teppich für den Antichristen, wird ausgerollt. Die Vorbereitungen laufen. Wir sehen ihn noch nicht. Er ist noch nicht offenbar. Die Gemeinde ist noch hier. Sie behält noch zurück. Sie hält noch zurück, das Böse. Aber sein Kommen wird vorbereitet. Und zwar aufgrund der Wirkung des Satans, steht da. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und wir könnten anfügen, und Lügengeister und Lügengeister. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit oder zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Die eigentlich nicht verloren gehen müssten, weil sie alles wissen. Aus dem Wort Gottes, aus der Wahrheit Gottes, alles wissen. Aber es steht, weil sie die Liebe zu dieser Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. Lügengeister. So dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Josaphat gehört auch dazu. Josaphat hat plötzlich Wohlgefallen gefunden an der Ungerechtigkeit. Wie konnte das nur kommen? Vers 23 bis 28. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt, und der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, wieder dieser Sohn Kenaanas, herzu und gab Micha einen Backenstreich. Erstaunt uns ja nicht. Micha ist ein Vorbild, ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und er ist ein Vorbild, ein Hinweis auf die treuen Diener des Herrn Jesus, auf Paulus. Auch Paulus hat massive Backenstreiche erhalten, damals in Jerusalem, von den Pharisäern, als sie ihn fast zerrissen hatten. Ist etwa der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Wow, wie oft haben wir das schon gehört? Meinst du eigentlich, ihr seid die Einzigen, die die Wahrheit haben? Die wissen, was gut ist? Ihr Pharisäer, ihr Besserwisser. Micha aber sprach, siehe, du wirst es sehen an dem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Es nützte ihm nichts. Er wurde umgebracht, mit Sicherheit, auch wenn es das Wort Gottes nicht sagt. Aber er versuchte, sein Leben zu retten, dieser Heidenpriester. Da sprach der König von Israel, nimm Micha und führe ihn wieder zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagt er, der Micha, hört es, ihr Völker alle. Hört es, ihr Völker alle. Wenn Ahab in Frieden wiederkommt, dann hat der Herr nicht durch Micha geredet. Wenn all diese Anstrengungen der evangelikalen Welt dazu führen, dass wirklich das echte biblische Reich Gottes auf dieser Welt jetzt dann gleich sichtbar wird und der Herr kommt und sich freut darüber, dann hat der Herr nicht durch mich geredet, durch uns geredet. Hört es, all ihr Völker. Sendschreiben. Wer ein Ohr hat, auch wenn es nur noch ein Ohr ist, aber wer noch ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, und dann lesen wir noch den Ausgang dieses Kampfes. Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber ziehe deine Königsgewänder an. So verkleidete sich der König von Israel und zog in den Kampf. Wie kann ein Josaphat so benebelt sein? Wie kann ein Mensch so jegliches geistliches Unterscheidungsvermögen verloren haben? Ungehorsam gegen Gott macht blind. Es ist einfach so. Ungehorsam gegen Gott macht blind. Ahab hat ihn zum leichten Ziel für die Feinde gemacht. Und Josaphat ließ es zu. Man glaubt es kaum. Sprüche 23, Vers 23 kann man sich gut merken. Ein kurzer Vers. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Es ist ein Befehl an uns. Kaufe Wahrheit. Und damit haben wir auch die Wahl. Wir können es tun oder lassen, wie bei jedem Gebot des Herrn. Wir haben jetzt noch die Wahl. Wir können es tun oder lassen. Wir können uns richtig oder falsch entscheiden. In diesem Kapitel ist Micha, der Prophet des Herrn, der Einzige, der diese Wahrheit kaufte. Er erkaufte sie sich wirklich. Womit musste er bezahlen? Mit seinem Leben. Mit seiner Freiheit. Er saß dafür im Gefängnis. Wahrheit kostet etwas. Darum steht hier, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Es kostet sogar viel, wenn wir die ganze Wahrheit kaufen, uns darauf einlassen, uns darunter unterwerfen und verkaufe sie nicht. Wieder ein Befehl, wieder eine Entscheidung. Die Zeit, in der wir leben, ist die Zeit des Ausverkaufs. Ausverkauf. Alle Schleusen in der Christenheit wurden geöffnet, um die Wahrheit zu verkaufen. Im größten Stil. Im größten Stil. Wenn wir die Wahrheit verkaufen, verlieren wir auch die Weisheit nach diesem Vers. Und wir verlieren die Unterweisung durch den Herrn und die Einsicht in das Wort Gottes, also das Unterscheidungsvermögen. Wenn ich die Unterweisung im Wort Gottes, die Einsicht ins Wort, einfach nicht aufnehmen kann, wenn es mir einfach nichts sagt, könnte es sein, dass ich die Wahrheit verkauft habe oder verraten habe, mich auf Kompromisse eingelassen habe? Das kann eine Ursache sein, wenn ich einfach geistlich mir das Wort nicht sagt. Dies erklärt auch, warum so viele Leiter und Christen im Evangelikalismus heute sich völlig töricht verhalten. Wie Josaphat, man glaubt es kaum. Und eben solche törichte Entscheidungen treffen. Sie haben jegliches geistliches Unterscheidungsvermögen verloren. Keine geistliche Weisheit, keine Unterweisung, keine wirklich biblische Einsicht mehr. Wir dürfen gespannt sein auf eines der 40 Seminare an der Expo 2015. Es heißt Kirche von morgen. Eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer, 4 Leiter an dieser Podiumsdiskussion. Einerseits der Martin Bühlmann, wer eine Ahnung hat von Vineyard, der Vineyard-Bewegung und so weiter. Er ist der europäische Leiter, Leiter der Vineyard-Gemeinde in Bern. Wir haben ihn einige Male selber erlebt. Wenn jemand weiß, was Vineyard bedeutet, kann er sich vorstellen, was das für ein Mann ist. Wenn du wirklich esoterisch, dämonische Stimmen hören willst, ich hoffe, niemand will das, dann musst du an einen Vineyard-Kongress gehen. Und dann hörst du Löwengebrüll. Und dann hörst du Gekreische von Eseln aus den Mündern von Leuten, die sich am Boden räkeln. Das ist der Leiter in Europa dieser Bewegung, Martin Bühlmann, ist der eine Podiumsteilnehmer. Der andere, ein nächster, wahrscheinlich der uns weitaus am sympathischsten, ist der Dominik Reifler. Einige kennen ihn von uns, er ist jetzt in Basel Pfarrer. Der dritte Podiumsteilnehmer ist Urban Kamenzind. Er ist katholischer Diakon und bischöflicher Beauftragter in der Diözese Basel für die Erneuerung der Kirche durch den Geist Gottes. Und jetzt der vierte Teilnehmer ist Professor Armin Mauerhofer. Armin Mauerhofer gilt als absolut zuverlässiger, biblischer, fundamentalistischer Bibellehrer. Konferenz für Gemeindegründung, KFG, zitiert ihn sehr viel, viele Artikel von ihm in ihrer Zeitschrift. Sie laden ihn ein zu den Kongressen und so weiter. Professor an der STH in Basel. Wie kommt so ein Mann auf eine solche Josaphat-Schiene? Ist das möglich? Er hat die Wahrheit verkauft. Wer es nicht glaubt, kann nachher noch eine Abbildung finden davon. Die 4 Männer hier als Anzeige eben für dieses Seminar. Kirche von morgen. Das geistliche Unterscheidungsvermögen verloren. Und das führte zu unfassbarer Dummheit auf der Seite des Josaphat. Er geht doch tatsächlich auf diesen Vorschlag ein. Ja, du König Ahab, ja, verkleide dich als normaler Soldat, als normaler Krieger. Und ich lege meine schönsten Königskleider an. Dann wird beschrieben, wir haben nicht mehr die Zeit, wie die Aramäer sich besprechen und sagen, wir wollen in erster Linie nur ihren König. Alle Mann auf den König Israels. Und auf wen sind sie losgegangen? Ist ja kein Wunder. Auf den Josaphat. Und der schrie Zetermodio. Ich bin nicht der, der ihn meint. Und Gott hat ihn bewahrt. Gott hat ihn bewahrt. Es hat nicht genügend zum Josaphat gesprochen. Aber da hat Gott ihn bewahrt. Und dann ist da ein Mann, der zieht einfach einen Pfeil irgendwo ins Blaue, ins Geratewo. Und der Ahab, das war ein Grund, warum er als Krieger verkleidet sein wollte. Die Krieger hatten alles, alle gute Rüstungen. Der König hatte schöne Kleider. Er war viel weniger gut geschützt. Und da gab es eine Ritze, irgendwo zwischen Arm und Körperschild. Eine Ritze. Und dieser Pfeil, Gott hat ihn geführt mit seinen Fingern. Genau in diese Ritze. Und er begann zu bluten und zu bluten. Und bringt mich zurück, rief er auf seinem Wagen. Und sie haben es geschafft, bis dort nach Samaria, an diesen Teich, wo sich die Huren waschen, die aus der Heidenreligion, braucht es immer Huren auch. Und wo Elia ihm prophezeit hat, da, wo die Hunde das Blut Nabots, dem du den Weinberg genommen hast und ihn steinigen ließest, geleckt haben, da werden sie dein Blut lecken. Da kamen sie, die Hunde. Aber Ahab war tot. Der Wagen, überschwemmt mit Blut, tropfte herunter auf den Boden, haben sein Blut geleckt. Bis ich in Frieden wiederkomme, hatte der Micha gesagt. Wisst ihr, das Tragische ist, dass die Dummheit Josaphats weiterging. Man glaubt es kaum. Die Zeit ist um. Ich kann es nur noch erwähnen. 2. Könige 3,7 ist eine Stelle, vielleicht muss ich zuerst sagen, im 2. Chronike 19 lesen wir das Ende von Josaphat. Und er hatte noch einmal eine gute Phase. Er hat sich noch einmal gedemütigt. Er hat sogar ein Fasten ausgerufen, hat einen großen Sieg geschenkt bekommen gegen die Moabiter und Ammoniter. Aber dann hat er wieder diese Dummheit gemacht. Er hat, nach Ahab kam Ahasia, sein Sohn. Nur kurze Zeit hat er regiert, 2 und ist schlimm ums Leben gekommen. Und da hat er doch schon wieder mit dem einen Bund gemacht und gesagt, komm, wir machen Schiffe gemeinsam und gehen nach Ophir, Tarsus-Schiffe, und holen Gold und Silber. Das, nachdem er von einem anderen Prophet so massiv getadelt wurde. Warum lässt du dich mit Gottlosen ein und suchst die Hilfe der Gottlosen und gibst ihnen Hilfe? Kurz darauf geht er diesen Bund ein. Und nach Ahasia wurde der Bruder des Ahasia, auch ein Sohn von Ahab, Joram hieß er auch, wurde König in Israel. Und was macht der Josaphat? Er geht wieder zu ihm. Und was sagt dieser Joram ihm? Willst du nicht mit mir in den Krieg ziehen? Und was sagt Josaphat ihm? Ich will sein wie du. 2. Könige 3. Mein Volk soll sein wie dein Volk. Ungehorsam macht blind, blind, blind. Bis zum Ende seines Lebens ging er immer wieder falsche Beziehungen ein. In unserer Zeit würden all die Warner, Josaphats. Josaphat hatte viele Warner. Mehrere Propheten, von denen lesen wir sonst nichts, als nur das, dass sie Josaphat zurechtweisen und warnen mussten. In unserer Zeit werden diese Warner scharf verurteilt dafür, einen eifrigen Mitchristen zu kritisieren. Ahab ist vielleicht schon böse, aber Josaphat ist doch so ein guter Mensch und Christ. Was er alles macht, geistlich. Ja, dieser Mann, dieser Josaphat, der hat alle von Gott gegebenen Gelegenheiten verpasst, wirklich umzukehren und dem Herrn mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen. Er starb unrühmlich. Sein Werk, bildlich dargestellt in diesen Schiffen, es steht, und aber sie zerschellten. Gott, sie haben sie gebaut, aber Gott ließ sie einfach zerschellen. Was für ein Bild auf das Leben dieses Mannes. Holz, Heu und Stroh, verbrannt, verbrannt. Und da war kein Gold und Silber mehr übrig. Er wollte es holen in Ophir mit den Schiffen, im Verbund zusammen mit einem gottlosen König. Gott hat vorher eingegriffen. Holz, Heu und Stroh verbrannt und kein Gold und kein Silber. Der Herr möge uns gnädig sein, dass wir lernen aus dem Wort Gottes, wie Korinther, 1. Korintherbrief sagt, zu unserer Ermahnung aufgeschrieben. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Wir sind so dankbar, dass wir dein Wort vor uns haben dürfen und dass wir aber noch viel mehr damit erfüllt sein möchten. Das ist unser Gebet. Herr, auch wir handeln sehr töricht, wenn wir dein Wort nur vor uns haben. Selbst wenn wir die Gemeinde besuchen, wenn alles Äußerliche stimmt, aber wenn wir nicht dein Wort in uns haben, wenn wir nicht zulassen, dass du durch deine Liebe und Güte unser Herz veränderst und auf dich ausrichtest und unsere Hingabe immer wieder neu festmachen, unsere Leiber als lebendiges Opfer, dir wohlgefälliges Opfer hingeben. O Herr, hilf uns doch, dass wir weitere Schritte tun können in deine Nähe, in deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du wirken willst weiter unter uns als kleine, unbekannte, winzig kleine Ortsgemeinde. Aber Herr, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und dass du um alles weißt. Und hilf uns, dass wir das Vorrecht erkennen, das wir haben, dir dienen zu dürfen. Im Namen Jesu. Amen.